Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und bevor ich einsteige, möchte ich davor kurz beten. Herr, ich danke dir einfach, dass du uns das aufs Herz gelegt hast, das Predigen zu üben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da einfach wachsen lässt und dass du uns da einfach stärkst, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen, Herr. Und ja, dass man auch wirklich einen Unterschied merkt von der ersten Predigt bis zur, keine Ahnung, wie vielsten Gott, dass du wirklich da einfach deine Arbeit an uns zeigst. In Jesu Namen, Amen. So, wir gehen den Jakobusbrief durch und ich bearbeite die Verse 1 bis 4. Aber davor möchte ich noch kurz den Jakobusbrief im Kontext der Bibel erklären. Wir dürfen diesen Kontext nämlich nicht vergessen, weil der Jakobusbrief schon speziell ist, sage ich mal. Wenn man sich den Jakobusbrief durchliest, fällt eines auf jeden Fall auf, und zwar, dass Jakobus sich sehr auf die Taten fokussiert, ja. Und man kann das gut mit dem Vers aus Kapitel 2, Vers 17 zusammenfassen. Und zwar steht da dort grob gesagt, ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Und wenn man das aber mit dem Rest der Bibel vergleicht, sagt zum Beispiel Paulus in Römer 3, Vers 28, ja, dass man nur durch Glauben gerettet ist, ne? Was wichtig ist aber, dass wir checken müssen, dass Paulus und Jakobus von zwei verschiedenen Standpunkten im Glauben oder in der Beziehung zu Gott reden. Sozusagen, wie weit du mit dem Glauben bist. Und man kann das mit einem Kernbegriff zusammenfassen, und zwar deine Motivation, ja. Was Paulus sagt und wo Jakobus auch, denke ich, sehr zustimmt, ist, dass Folgendes nichts bringt, wenn wir sagen, ja, ich muss nett sein, meine Eltern ehren, ich darf nicht lügen und dann komme ich in den Himmel. So, ich muss die und die Gesetze abhaken und denen folgen und dann komme ich in den Himmel. Und nein, das stimmt halt eben nicht, weil allein der Glaube an das Blut Jesu uns eben in den Himmel bringt, ne? Und ja, wir müssen verstehen, dass Jakobus eben diesen Gedanken erweitert, ne? Jakobus sagt nicht, nein, das ist nicht so, du musst was tun, damit dein Glaube bewiesen wird. Nicht damit dein Glaube bewiesen wird, sondern damit du in den Himmel kommst, sondern Jakobus sagt eben, nein, du musst was tun, damit dein Glaube bewiesen wird. Sorry, ich habe das gerade falsch gesagt. Und zwar sagt er eben, ja, die guten Taten folgen eben aus dem Glauben. Ja, und die Motivation, zu dem Begriff zurückzukommen, ist halt eben die Beziehung zu Gott. Und es bedeutet halt eben so viel, dass wir dann sagen, ja, weil Gott für mich so viel getan hat, will ich ihm und seinen Geboten gehorsam sein, ja. Weil Gott für mich so viel getan hat, will ich nett sein und meine Eltern ehren, ja. Das ist einfach eine logische Schlussfolgerung aus der Erlösung durch Jesu Blut und nicht eine Bedingung, damit man in den Himmel kommt. Was Jakobus dann also somit sagt, ist, dass, wenn er sagt, ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube, damit sagt Jakobus letztendlich, dass deine Taten der Beweis dafür sind, dass dein Glaube ein richtiger Glaube ist und dass dein Glaube eine vernünftige Beziehung zu Gott aufweist. Genau. Ich glaube, jetzt kann ich dann weitermachen mit Jakobus 1, Verse 1 bis 4. Genau, ich will halt nicht weiter zu dem Gedanken drauf eingehen, weil man wird das auch noch im Laufe des Jakobusbriefes nochmal wahrscheinlich drauf einschneiden. Aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr das am Anfang jetzt einfach wisst und euch nicht fragt, okay, wie sieht's denn jetzt aus mit Römer oder sonst noch was? Und ich denke, wir dürfen den Gedanken halt immer im Hintergrund behalten, dass Jakobus eher auf den Gedanken von Paulus aufbaut, anstatt dass Jakobus versucht, den Gedanken von Paulus auszucanceln und zu sagen, ja, nee, wir müssen doch was tun, um gerettet zu werden. Zusätzlich werde ich jetzt einfach Jakobus 1, Verse 1 bis 4 vorlesen und die dann erklären. Genau. Verse 1 bis 4 sind folgende. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich finde ganz am Anfang der Vers, aus Vers 1, der Begriff Knecht ist was sehr Besonderes, weil Jakobus war der Halbbruder Jesu, ja, er ist halt mit ihm aufgewachsen und hat sein ganzes Leben mitbekommen. Und stell dir mal vor, du würdest dich als Knecht deines Geschwisterkindes nennen. So einfach sich so heftig zu erniedrigen seines eigenen Bruders, ne? Man bekommt halt mit, ja, okay, der Jesus ist vielleicht ein bisschen eigen so, er ist so dieser perfekte Bruder, keine Ahnung, ne? Weil ich meine, er hat ja nicht gesündigt und dann fängt er mit 30 an, auf einmal zu predigen und es steht ja auch, dass die Brüder ihm damals nicht geglaubt haben, aber man geht halt eben davon aus, dass Jakobus sich bekehrt hat, nachdem Jesu auferstanden wurde und er dann gecheckt hat, okay, das war wirklich der Messias. Aber stell dir dann halt einfach mal vor, dass du dann so weit kommst und dich so heftig demütigst und sagst, okay, ich bin der Knecht meines Halbbruders. Also, ehrlich gesagt wüsste ich nicht, ob ich das könnte. Aber genau, es ist halt, Jakobus ist halt echt weit und wie gesagt, wir können uns an dieser Demut einfach ein Beispiel nehmen. Ja, und es steht ja noch in Vers 1, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß, ja. Also es geht halt sehr, dieser Brief geht halt an die jüdischen Christen in dem Sinne. Und ja. In dem Sinne können wir nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, sagen, dass vielleicht die Juden oder diese jüdischen Christen, die in der Zerstreuung waren, vielleicht schon das Grundkonzept des Glaubens gecheckt haben, so von wegen, ja, okay, wir sind nur durch Glauben gerettet und jetzt Jakobus sozusagen darauf aufbaut. Also würde ich mir so vorstellen, dass es halt nicht so ist, dass sich bei den Juden da vielleicht irgendeine Irrlehre wie bei den Korinthern oder sonst noch was eingeschlichen hat, sondern einfach, dass Jakobus da jetzt ermutigt und einfach auf den Grundgedanken aufbaut. Und weiter zeigt ja immer noch die Stelle, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Erstmal haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, ja, heißt es. Das heißt letztendlich, wir können dankbar sein für die Versuchungen, die wir erleben und für die Versuchungen, die wir bekommen, ja. Wir als Christen können dann letztendlich das sogar als Beweis für unseren Glauben sehen, weil viele Dinge, die falsch sind ja für unchristliche Menschen einfach normal, ja. Und wenn wir in diesen Dingen versucht werden und die gegen diese Dinge merken, okay, wir müssen daran ankämpfen, dann wissen wir, okay, Gott hat unseren moralischen Kompass sozusagen schon auf ihn ausgerichtet. Und jetzt müssen wir halt eben diese Versuchungen bekämpfen. Ja, und zusätzlich haben wir als Christen noch mit der unsichtbaren Welt zu kämpfen, weil wir halt eben Christen sind, ja, weil ein Nicht-Christ hat halt nicht mit der unsichtbaren Welt zu kämpfen, weil er halt eh schon, sag ich mal, in die Hölle kommt, ja. Und als Christen werden wir zusätzlich von dieser Welt angegriffen, weil es eben dem Teufel nicht gefällt, dass wir Christen sind. Und es steht ja auch nochmal die Begründung, warum wir uns freuen sollten, dass wir in Versuchung ge geraten. Weil es eben steht, ja, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, ja, sozusagen diese Prüfungen beweisen unseren Glauben, ja, und diese Prüfungen machen uns geduldig, ja. Wie gesagt, die Bewährung eures Glaubens bewirkt Aushaltung. Mit anderen Be bedeuten heißt es letztendlich, der Beweis eures Glaubens ergibt Geduld, ne? Und was da wichtig ist, ist, dass Jakobus nicht sagt, dass diese Bewährungsproben unseren Glauben stärker machen oder unsere Beziehung zu Gott verbessern, sondern wirklich nur, dass sie unseren Glauben beweisen. Ja, also wir sollten uns jetzt nicht absichtlich in irgendeine Versuchung begeben, um zu sagen, ja, das verbessert die Beziehung zu Gott. Nein, das tut es nicht, weil der Glaube kommt aus daher, dass man einfach kommt aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Ja, das steht in Römer 10, Vers 17. Also, wie gesagt, wir dürfen uns freuen, wenn wir Prüfungen erleben und diese beweisen unseren Glauben, aber diese machen unseren Glauben nicht stärker oder verstärken unseren Glauben nicht. Und weiter geht's in dem Abschnitt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet und in seid und in nichts Mangel haben. Ja, Ausharren, Gedulden und geduldig sein hat einen zeitlich kostenden Aspekt, ja. Man muss warten. Natürlich muss man warten, ne? Bitte gedulden Sie sich. Ja, kann sein, wenn man ja mal anruft oder sonst noch wo, ne? Ich weiß, bei O2 ist es immer so, dass man da ziemlich lang in der Warteschlange ist. Dann heißt es auch, muss man sich letztendlich gedulden, ja? Und im Falle der Versuchung muss man ja sogar gegen den Stress der Sünde kämpfen, ja? Wie gesagt, wir werden aktiv angegriffen, ja? Wir müssen nicht einfach im Wartezimmer sitzen und warten, bis wir aufgerufen werden. Nein, wir müssen sogar meinetwegen diesem Kind, das in der Spielecke laut ist und schreit, oder das Baby, was weint, ist von der Mutter in diesem Zimmer. Wir müssen das aushalten und einfach geduldig sein und sagen, okay, irgendwann mal ist es vorbei. Ja, und genauso ist es natürlich ein Beweis für unsere Geduld und dass wir nicht ausrasten, wenn wir in diesem Wartezimmer einfach ruhig sind und warten. Ne? Und genauso ist halt, wie gesagt, dieses Ausharren und geduldig der Sünde sein einfach ein Beweis dafür, wie stark wir im Glauben sind. Ne? Und genau. Und ja, was wichtig ist halt auch diesen Aspekt von Geduld. Ja, sündigen kannst du sofort, ja, dafür musst du dich nicht geduldigen. Und Geduld ist halt eben das Gegenteil sozusagen von Sünde, weil man eben diese Sünde oder die Versuchung zur Sünde aushalten muss. Genauso wie im Wartezimmer, ne? Ich könnte einfach ausrasten und dem Kind eine klatschen, oder ich könnte es halt einfach lassen und mich halt zusammenreißen, so wie es auch in der Bibel steht, ne? Dass man halt sanftmütig sein soll und geduldig. Ja. Und genau, also mit anderen Worten, Sünde ist halt nicht geduldig, sondern Sünde ist das Gegenteil von Geduld. Du kannst ja auch direkt einen bösen Gedanken loslassen, sogar in deinem Kopf fluchen, oder, ne, es geht halt sehr leicht, sag ich mal, zu sünden. Und aber das ist Ausharren, und geduldig sein ist halt schwierig. Und wir müssen halt eben gegen die Sünde ankämpfen und sie aushalten. Aber das habe ich gerade schon gesagt. Tut mir leid. Ja. Und am Ende von unserem Abschnitt, Verse 1 bis 4, steht ja dann noch, das Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt, ne? Und das bedeutet letztendlich, dass Geduld und Ausharren Eigenschaften eines Menschen sind, der vollkommen und vollendet ist und an nichts Mangel hat. Mit anderen Worten, Prüfungen produzieren Geduld und daher machen uns die Prüfungen zu einem Menschen, der vollkommen und vollendet ist. Oh, da habe ich eine Benachrichtigung bekommen. Auf jeden Fall heißt es, dass diese Prüfungen uns auf jeden Fall was bringen, aber diese Prüfungen bringen uns auf gar keinen Fall irgendwie einen stärkeren Glauben, aber diese Prüfungen bringen uns Geduld. Ja, und das war's letztendlich schon mit meiner kleinen Andacht oder Predigt. Das war jetzt hier schon ein bisschen chaotisch heute leider, aber ja, es kann ja jetzt nur noch besser werden. Ich danke euch fürs Zuhören, und wir haben ja eine E-Mail-Adresse in den Podcast gegeben. Ihr könnt gerne Feedback geben und sagen, was man besser machen könnte, oder Fragen stellen, dies, das, jenes. Wir sind da offen, und genau.